Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute zu Gast Judith. Judith ist Geschäftsführerin bei der Pilotagenturgruppe mit über 550 Mitarbeitern, über 7 Standorte in ganz Deutschland. Und ich habe heute mit Judith das Thema, wie baut man und führt man eigentlich so eine Agenturgruppe auf? Sie ist damals reingekommen als Junior, ist heute in der Geschäftsführung. Wie war ihr Weg? Wie hat sie die Prozesse etabliert? Welche Rolle spielt Leadership bei ihr persönlich, aber auch in so einer Agenturgruppe? Und was hat sie dabei gelernt? Es sind super, super viele Tipps dabei, wie sie das operativ gemacht haben, wie sie sich als junge Führungskraft zur Geschäftsführerin entwickelt hat. Und wir sprechen darüber, welche Tipps und Tricks sie für euch hat. Also hört rein, freut euch auf die nächsten 60 Minuten voller Insights. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Wir sitzen im neuen Studio und mir gegenüber sitzt Judith. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast.
Ich freue mich auch hier zu sein in eurem wunderschönen neuen Studio.
Ist es, oder? Ist es.
Ja, total. Also
ich habe schon eben gesagt, kompletter neuer Aufbau. Wir haben uns ja beide so ein bisschen vorbereitet und Ziel heute ist es ja zu sagen, hey, in den nächsten 60 Minuten einmal dich als Person kennenzulernen. Wir wollen da gleich mal ein bisschen einsteigen. Aber das große spannende Thema ist ja, du kommst als Geschäftsführerin vom Pilot. Pilot ist einer der größten inhabergeführten Agenturgruppen hier in Deutschland. Über 500 Mitarbeiter. Ich habe mal geschaut, große Kunden, Obi, 1&1 gerade den Pitch gewonnen und viele andere. Und ich glaube, das spannende Thema ist ja einmal dein Weg von der Juniorstelle in die Geschäftsführung. Und dann finde ich super spannend, mal mit dir einen Deep Dive zu machen. Wie entwickelt man eigentlich so eine Organisation? Wie schafft man das? Du bist damals eingestiegen bei 230 Mitarbeitern, jetzt auf über 500. Wie skaliert man das eigentlich? Und also aus der HR-Perspektive, aus Unternehmensperspektive, aus Kulturperspektive, also was gehört eigentlich zu diesem ganzen Wandel dazu? Da freue ich mich sehr darauf, dass wir dafür die Zeit haben. Aber lass uns doch trotzdem erstmal alle da einsteigen. Für die, die dich noch nicht kennen, nimm uns einmal kurz mit. Wer bist du? Wie bist du ins Leben gestartet? Warst du immer die 1-0er-Schülerin? Was hast du studiert? Und dann gucken wir so ein bisschen, wo du heute bist.
Ja, gerne. In der Schule fangen wir an. Okay, interessant. Ich bin Judith, ich bin 39 Jahre alt, seit ungefähr 11 Jahren in Hamburg. Und ich bin ins Leben gestartet in der Nähe von Köln, in Dormagen.
Karnevalzeit jetzt bald, ne?
Ja, genau. Es geht diese Woche los. Es ist immer noch sehr seltsam für mich, dass in Hamburg man nichts davon mitbekommt. Mhm. Also wirklich so gar nichts. Ich dachte, vielleicht hat mal jemand irgendwie einen Krapfen dabei oder eine Krawatte an zum Abschneiden, aber da ist ja gar nichts. Nee. Also ja, ich werde in den Insta-Stories meiner Bekannten und Freunde verfolgen.
Was auch. Du wirst nicht dabei sein, okay.
Ja, also da bin ich groß geworden und vielleicht etwas ungewöhnlich. Da würde ich gerne anfangen. Meine Eltern sind beide Pädagogen gewesen und ich sage gewesen, weil sie beide mittlerweile in Rente sind. Mein Vater hat ein Jugendhilfezentrum geleitet für schwer erziehbare Jugendliche. Also Jugendliche, die raus müssen aus ihrem familiären Kontext, also ein Heim. Und das kann man sich vorstellen wie ein Dorf, wo die verschiedenen Gruppengebäude sind, die Pädagogen arbeiten mit Schule, mit Erlebnispädagogik, mit Therapiestall, allem drauf. Und ich habe da gewohnt.
Mhm.
Also das ist, so bin ich groß geworden, in einer Pädagogenfamilie auf diesem Gelände. Und da fängt vielleicht auch schon der rote Faden an, der sich durch mein Leben zieht. Das ist das Thema Mensch. Ich habe mich durch diesen Hintergrund dafür entschieden. Ich war übrigens keine 1er-Schülerin und ich habe auch kein besonders gutes Abi gemacht.
Ich auch nicht.
Ich glaube 2,8 oder so.
2,1 glaube ich war es bei mir.
2,8, ja. Ist echt schon ein bisschen her, aber ich glaube es war 2,8. Und ich habe mich entschieden, Sonderpädagogik zu studieren. Also das ist ein Studiengang, der ist pädagogisch-psychologisch für das Schulsystem ausgelegt. Man wählt da einen Schwerpunkt. Ich habe damals den Schwerpunkt schwer erziehbare Jugendliche, hieß es damals noch, verhaltensauffällige Jugendliche gewählt. Und du studierst das Ganze, um nachher mal Lehrerin an der Förderschule zu sein oder für Jugendliche mit Förderschwerpunkt. Das habe ich angefangen zu studieren und da habe ich mir übrigens vorgenommen, dass ich nie wieder mir von irgendeiner Note irgendwas durchkreuzen lasse, weil ich musste nämlich warten auf diesen Studiengang, über ein Jahr, glaube ich. Und habe dann, ja, mich ein bisschen mehr angestrengt, sagen wir mal so. Bin am Ende auch gut aus diesem Studium rausgegangen mit einer deutlich besseren Note. Aber das, was eigentlich interessant war zu der Zeit, ist, dass ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, das Thema Pädagogik, Mensch, welche Systeme brauchen Menschen, um gut zu funktionieren, um sich wohlzufühlen, um leistungsfähig zu sein. Das ist mein Thema, das macht mir Spaß und ich bin gut da drin. Aber ich möchte nicht im Schulsystem arbeiten.
Mhm.
Diesen Moment hatte ich kurz vor meinem Abschluss, also bevor ich in 12 Examensprüfungen rein musste, die damals die komplette Note bestimmt hatten. Das ging über ein Jahr. Und das war echt eine kleine Krise für mich. Weil ich dachte, Judith, du hast jetzt 5 Jahre umsonst studiert.
Mhm.
Du hast dir dein Leben verbaut. Es war wirklich, es fühlte sich an, als wäre ich, ja, hätte ich 5 Jahre rausgeschmissen und wüsste jetzt nicht mehr, wo es hingeht. Und in der Zeit habe ich etwas gemacht, was ich auch jedem anderen raten würde, vielleicht den Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören. Wenn ihr in so einer Situation seid, dann haltet einmal kurz inne und überlegt euch, was sind eure Stärken? Ich habe das gemacht. Ich habe mich gefragt, was ist das, was ich gut kann? Und was kann ich denn sonst noch damit machen? Ohne jetzt mal zu denken, ich habe mich eingefahren aufs Schulsystem und das ist das Einzige, was ich machen kann. Und der zweite Tipp, ich habe Menschen in meiner Umgebung gefragt, wie sie mich so empfinden, was sie glauben, was ich gut kann, wo sie mich sehen würden, im wirtschaftlichen Umfeld vielleicht auch. Und da kam das Feedback, das hat mich sehr aufgebaut. Judith, wir trauen dir das ohne Probleme zu, dass du in die Wirtschaft gehst und deine Kompetenzen, das, was du kannst und wie du wirkst und wie du mit Menschen umgehst, das braucht jedes Unternehmen und in Zukunft wahrscheinlich sogar noch mehr. Mhm. Weil wir laufen auch in Fachkräftemangel rein, demografische Entwicklung und so weiter. Das wird schon noch kommen und das ist deine Zeit. Trau dich, probier's. Ich habe dann mein Examen relativ schnell durchgezogen und bin dann danach eingestiegen in die Wirtschaft mit einem Praktikum im Recruiting. Das war damals in der chemischen Industrie bei Currenta. Wir haben ja da in Nordrhein-Westfalen diese ganzen Chemieparks. Currenta ist ein Dienstleister, der diese Parks betreibt. Und ich durfte da im Recruiting ein Praktikum machen. Bin auch übrigens heute noch im Kontakt mit meinem damaligen Vorgesetzten. Mhm. Und war total begeistert, was ich da alles machen durfte. Also viele Menschen kennenlernen. Ich durfte schon Hochschulkooperationsveranstaltungen auf die Beine stellen und mir Gedanken machen, wie nehmen wir die mit, wie begeistern wir sie für uns als Arbeitgeber. Und habe auch da schon kennengelernt, etwas, was sich bei Pilot dann weiter durchgezogen hat, dass diesen Umgang auf Augenhöhe. Mein damaliger Vorgesetzter hat mich gefragt, ob ich nicht was erzählen will über die neue Generation, auch seinen Kollegen und so. Das war ein ganz tolles Eingebundensein. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin dann aus privaten Gründen nach Hamburg gezogen und musste hier einmal feststellen, dass die Welt nicht auf meinen Lebenslauf gewartet hat. Also dieser Studiengang Sonderpädagogik, der hat den wenigsten was gesagt. Und das war jetzt vor 11 Jahren, als ich mich beworben habe. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren sehr viele HR-Positionen mit der Voraussetzung BWL-Studium oder Wirtschaftspsychologie ausgeschrieben. Und ich habe, wenn ich überhaupt eine Reaktion bekommen habe, eher Absagen bekommen. Und es war wieder der Moment, wo ich mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt? Und habe dann zurückgegriffen auf das, wo ich vorher schon mal gute Erfahrungen gemacht habe und was ich eben ja auch als Tipp ausgesprochen habe. Geht auf Menschen in eurem Umfeld zu und fragt nach. Fragt euch durch. Versucht, irgendwie was in Bewegung zu setzen, wenn ihr mit dem, was ihr bisher gemacht habt, nicht weitergekommen seid. In meinem Fall Bewerbungen schreiben. Mhm. Und so bin ich über Kontakte zu einem Gespräch gekommen mit der Personalleiterin vom Pilot.
Über Kontakte. Interessant, was du sagst, weil also zu deinen ersten Tipps, ich will einmal einhaken. Finde, du hattest so ein bisschen die eigene Sinnkrise mit dem Studium. Waren diese 5 Jahre gut investiert oder nicht?
Ja.
Und ich fand es interessant, weil du es eben so betont hast, du könntest auch in die Wirtschaft gehen, also als ob das so eine andere Welt ist, weil du kommst ja aus dieser Welt dieser Sonderpädagogik und zu sagen so, es wird ja immer so, ich finde, es klingt auch immer ein bisschen anti, also in die Wirtschaft gehen, ich kenne das selber aus von zu Hause, aber ist es ja meistens nicht. Wer waren damals nochmal die Menschen, die dieses Feedback gegeben haben? Waren es deine Eltern, waren es deine Kommilitonen, waren es deine Professoren? Wer waren so deine Kontaktpersonen damals, die dich so ein bisschen eingeschätzt haben?
Es war zum Beispiel meine Mitbewohnerin, Jana, die das Gleiche studiert hat wie ich. Und wir haben viel darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, Mensch, es gibt doch so viele andere Wege auch. Ich komme zwar selber nicht daher, aber Judith, trau dich. Mhm. Du kannst das. Mhm. Es war mein damaliger Partner, heute Mann, der in der Entertainment-Welt unterwegs war und erzählt hat, mit welchen Persönlichkeiten er da zu tun hat und was er glaubt, wo meine Kompetenzen da gut eingebracht werden könnten. Und ich habe auch Kontakt gehabt mit Professoren. Ich habe einen netten Professor gehabt, der mich auch mitgenommen hat zu ein paar Vorträgen, die wir zusammengeführt haben. Einen auch in einer Strafvollzugsanstalt. Da war ich ganz aufgeregt damals, als er mich gefragt hat, ob ich da nicht mal ein bisschen was über Jugendhilfe erzählen möchte und wie man mit pädagogischen Konzepten so umgehen kann. Es war ganz aufregend und er hat mir auch eine sehr, sehr nette Referenz geschrieben damals, als ich gesagt habe, hey, ich möchte mich umorientieren, ich möchte einen anderen Weg gehen, würdest du mir was schreiben, hat er mir ein sehr nettes Schreiben aufgesetzt.
Ich finde es ja hochspannend, dass du sagst, bin ich quasi überspitzt gesagt, in einem Heim groß geworden, also umgeben von Heimkindern. Ich selber war kein Heimkind, plus in der Strafvollzuganstalt mal Vorträge zu halten. Also das sind ja schon wirklich, sage ich mal, die gesellschaftlichen Extreme, wo Menschen irgendwie sind, die in irgendeiner Form Erziehung oder sonst was nicht bekommen haben oder danach, sich danach sehen. Und ich finde es, also gleich mal die Brücke zu schlagen, was kannst du quasi von damals in deiner heutigen Arbeitswelt wieder anwenden und wie liest du auch Menschen? Aber lass uns nochmal an den Punkt gehen, du hast gesagt Vitamin B, du hast das Gespräch nach vielen Absagen bei Pilot hast du dann bekommen. Dann saßst du da als Sonderpädagogin quasi, die gesagt hat, hey, ich habe ein Praktikum im Recruiting gemacht, ich möchte zu euch, ich bin die Richtige.
Genau, ich saß in diesem Gespräch mit Steffi damals bei uns im Souterrain in der Neuen Rabenstraße und wir haben uns viel darüber unterhalten, wie unsere Sichtweise ist darauf, wie Menschen lernen. Ich habe ja auch einen didaktischen Hintergrund gehabt. Wir haben über Personalentwicklung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was junge Menschen begeistert, wie man sie für sich begeistern kann, auch als Arbeitgeber. Und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen, hatte ein richtig gutes Bauchgefühl und wusste aber schon, weil Steffi mir das damals gesagt hatte, dass es eigentlich gar keine Stelle gibt für mich. Und sie hat mich nach diesem Gespräch angerufen und sagte, Judith, ich würde sehr gerne dein CV weiterempfehlen. Und ich kenne ja auch Personalberater, ich kenne andere Menschen aus anderen Agenturen. Aber ehrlicherweise war das so ein tolles Gespräch. Gib mir bitte ein bisschen Zeit. Ich möchte versuchen, eine Stelle für dich zu schaffen, weil wir brauchen genauso jemanden wie dich. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass ich das so erzähle, dass es keine offene Stelle gab. Und dann hat Pilot sich überlegt, eine Stelle zu schaffen. Es ist aber nach wie vor etwas, das wir regelmäßig machen. Mhm. Wir lernen Menschen kennen und wenn wir das Gefühl haben, das sind die Menschen, die uns weiterbringen, die Dinge mit uns bewegen möchten, dann gucken wir nicht nur auf die Stellen, die wir ausgeschrieben haben, sondern wir versuchen kreativ zu werden und den Menschen einen Raum zu geben bei uns, wo sie eben das einbringen können, was sie einbringen möchten.
Welche Rolle spielen Lebensläufe für dich? Was ist deine Erfahrung damit?
Lebensläufe spielen schon eine Rolle, die gucke ich mir ja an, wenn sich Menschen bewerben. Mittlerweile bin ich selber nicht mehr im operativen Recruiting, aber ich habe mir sie immer angeguckt. Und sie sind interessant, um an den richtigen Stellen die richtigen Fragen zu stellen oder mal nachzuhaken. Worauf ich aber überhaupt nicht gucke und noch nie gemacht habe, weil ich einfach selber damals ein 2,8er Abi hatte, weiß, dass Wege eben auch bunt sein können, anders sind, nicht geradeaus gehen, sind zum Beispiel Noten. Da gucke ich nicht drauf. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn in Lebensläufen Erfahrungen drinstehen, die das Ganze bereichern. Also ich mag es zum Beispiel zu sehen, dass jemand mal in der Hotellerie gearbeitet hat oder in der Gastro. Ich habe während meines Studiums 3 Nebenjobs gehabt. Einer davon war in der Gastro. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, was Menschenlesen auch angeht. Irgendwie mit Beschwerden umgehen, Kopfrechnen gehörte auch dazu. Und ich mag das, wenn Menschen eben rechts und links geguckt haben und unterschiedlichste bunte Erfahrungen mitbringen. Und von dem Zeitpunkt an, wo man im Gespräch ist, spielt der Lebenslauf auf dem Papier für mich eigentlich weniger Rolle. Also dann zählt das Gespräch. Und
Ich finde diese Diskussion, und ich merke das bei mir selber auch nach Lebensläufen, es ist ja A, es ist immer so eine Art Anmeldezettel. Hey, werde ich zum Gespräch eingeladen oder nicht? Ich habe mir damals zum Studium geschworen, ich will mich nie irgendwo im Lebenslauf bewerben, weil ich kriege da Gänse, also da stülpen sich bei mir die Nackenhaare auf, weil ich gesagt habe, es kann mich niemand bewerten anhand meines Lebenslaufs. So. Und die Frage ist so ein bisschen, wie verändert sich die Rolle des Lebenslaufs? Also jetzt von der Relevanz. Habt ihr bei euch quasi schon mal, ist es der erste Schritt, du sendest den Lebenslauf hin, dann gibt es das erste Gespräch und dann nutzt du das quasi als Gesprächsleitfaden oder Wie nutzt du den Lebenslauf als Tool und verändert der sich auch? Wird er weniger relevant? Wird er mehr relevant? Noten, hast du schon gesagt, ist bei dir persönlich nicht so das Thema.
Viele Menschen finden ihren Weg zu uns, zum Beispiel auch über Empfehlungen. Also wir haben ein großes Vitamin-B-Programm, wie das andere Unternehmen auch haben. Und wir bekommen von vielen Kollegen und Kolleginnen Tipps und sagen, hey, ich habe hier jemanden kennengelernt, der ist total interessant, die ist total interessant. Und ehrlicherweise ist zu diesem Zeitpunkt der Lebenslauf, der wird immer mitgeschickt, eher weniger relevant, sondern wir vertrauen darauf, dass das ein spannender Mensch ist, den wir gerne kennenlernen möchten. Wenn der Weg eher über den klassischen Bewerbungsweg geht, dann ist der Lebenslauf das, wo man mal durchscrollt und schaut, ob es ungefähr passt. Also wenn ich jetzt einen Lebenslauf vorliegen hätte für eine Kreativposition und das ist ein Lebenslauf, wo drin steht, bisher eher Erfahrung im Hoch- und Tiefbau, dann würde ich mich natürlich schon fragen, wie passt das zusammen? Also von daher so ein paar Grunddinge müssen zusammenpassen. Was ich aber immer machen würde, auch wenn ich so einen Lebenslauf sehen würde, wäre zu gucken, hat jemand was dazu geschrieben, warum er sich jetzt gerade eigentlich bei uns bewirbt. Und das finde ich eigentlich viel spannender. Und ich habe da in meinem eigenen Team auch wirklich tolle Beispiele. Also ich selber bin ja ein Beispiel. Ich habe meine Leitung, HR-Business-Partner, wahnsinnig tolle Frau, hat sich mit einem Lebenslauf bei uns beworben, wo die meisten Unternehmen wahrscheinlich sofort abgesagt hätten. Und ich habe dieses Motivationsschreiben gelesen und dachte, dieser Spirit und dass die wirklich Bock hat, dass sie motiviert ist, kommt so rüber, ich muss die kennenlernen. Und wir haben uns getroffen, wir haben unseren Bewerbungsprozess durchlaufen. Natürlich haben wir auch einen Bewerbungsprozess. Muss jedes Unternehmen haben auf so einer Größe. Und haben sehr schnell festgestellt, dass es passt und die macht einen wahnsinnig tollen Job.
Lass uns mal in deinen Prozess einsteigen. Also du bist bei Pilot dann reingekommen über Vitamin B, quasi das persönliche Gespräch. Du bist damals in der Junior-Position gestartet.
Richtig.
Bist heute in der Geschäftsführung. Auch das ist ja irgendwie, mit 39 ist ja auch nicht irgendwie, passiert auch nicht jeden Tag. Lass uns nochmal kurz deinen Weg in ein paar Kapitel einordnen, dass wir alle irgendwie nochmal das Gefühl haben, ja, wie war deine Entwicklungskurve? Was hast du an welcher Stelle gelernt? Um dann auch so ein bisschen darüber zu sprechen, wo stehst du irgendwie heute und was kannst du auch den jungen Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht sagen, hey, vielleicht gehe ich in die Agenturwelt, vielleicht will ich auch in ein familieninhabergeführtes Unternehmen reingehen und wie finde ich eigentlich meinen Weg auch aus der HR in die Geschäftsführung? Weil HR, können wir auch gerne nochmal darüber diskutieren, wird ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bei vielen Unternehmen und hat noch nicht so die Relevanz, wo wir ja auch sagen, ist kompletter Bullshit, warum eigentlich? Also, nimm uns nochmal mit auf deine Pilotreise.
Gut, ich habe angefangen als Juniorin. Und wir waren ja damals 230 Mitarbeitende ungefähr, hatten eine Gehaltsabrechnung in HR und administrative Tätigkeiten wurden auch verrichtet von Kollegen und Kolleginnen. Und ich war Nummer zwei für alles, was irgendwie mit Gestalten da HR zu tun hat, mit Prozesse ins Leben rufen, mit kreative Ideen haben, mit Recruiting, Personalentwicklung, Hochschulmarketing und Führungskräfteberatung. Das war ich alles in Personalunion sozusagen. Und es gab unglaublich viel zu tun. Ich habe es geliebt, diese grüne Wiese zu haben, wo ich ganz viele Ideen habe, viel auch davon direkt umsetzen konnte. Das ist etwas, was ich bis heute schätze an Pilot und was auch junge Leute schätzen. Unser Credo ist, wenn du eine Idee hast, dann mach doch. Und dann tu's. Und ich habe das damals erlebt von Tag 1. Ich habe, eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war, ein Recruiting-Tool einzuführen. Wir hatten damals noch kein Recruiting-Tool. Ich habe mir die Hochschulen angeguckt, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, für Hochschulkooperationen, um genug junge Talente auf uns aufmerksam zu machen. Ich habe mir das Onboarding und alle Schulungen angeschaut und mich gefragt, ist das gut so? Müssen wir mehr machen? Und dann kam ein Schlüsselmoment in meiner damals noch jungen Laufbahn bei Pilot. Und das war, dass Steffi, meine damalige Vorgesetzte, mich gefragt hat, Jude, du hast da eine Idee und ich finde die total gut. Und ich kann jetzt mit dieser Idee zu Jens Uwe, unserem Gründer, unserem Gesellschafter, wirklich eine Instanz am Markt, ich kann jetzt mit dieser Idee zu Jens Uwe laufen und sie ihm vorstellen. Oder du gehst einfach selber hin und stellst sie ihm selbst vor. Und ich bin dabei, aber mach das doch selber. Mhm. Und da war ich ganz schön aufgeregt. Es zieht sich etwas durch mein Leben durch und vielleicht auch das ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt in einer Karrierelaufbahn immer Momente, wo man denkt, man ist noch nicht bereit. Und oh Gott, das ist mir gerade zu groß, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und mein Tipp wäre, take the chance. Spring ins kalte Wasser, mach es. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass man aus diesem Termin rausgeht und dann denkt, das war irgendwie, hätte ich besser machen können. Ja, dann hast du eine Lernchance, eine Opportunity, dich weiterzuentwickeln. Ich war also in diesem Termin, zurück zu meiner Geschichte, und durfte vorstellen, was ich mir für Gedanken gemacht hatte. Das war, du hast ja gefragt, wie ist mein Weg gegangen, was habe ich alles so mir für Gedanken gemacht, dass ich mir damals angeguckt hatte, wir haben ein tolles Onboarding-Programm, viele Einsteigerschulungen. Und wir haben eine Fluktuation und wir merken, ab einem gewissen Punkt haben Menschen bei uns das Gefühl, dass sie sich vielleicht nicht weiterentwickeln können, weil da haben wir mehr Kündigungen als an anderen Punkten. Und ich habe Parallelen gezogen zu dem, wie wir Menschen weiterentwickeln, welche Angebote wir ihnen machen. Und ich hatte Lösungen mitgebracht dafür, was wir vielleicht anders machen können. Und das habe ich vorgestellt in dem Termin. Und ich saß in diesem Termin mit Jens Uwe Steffens. Als Juniorin Judith. Irgendwie ganz grün hinter den Ohren, habe das irgendwie vorgestellt und habe mich so auf Augenhöhe behandelt gefühlt. Also er saß da und sagte, Judith, toll, dass du dir die Gedanken machst. Was hältst du vielleicht noch davon? Hast du noch andere Ideen? Wie findest du das insgesamt bei Pilot? Fühlst du dich wohl? Das war ein Gespräch auf Augenhöhe, das hat mir extrem imponiert. Und das versuche ich bis heute so auch zu leben. Und ich finde, bei Pilot ist das tatsächlich ein Wert, den man spürt jeden Tag. Und der auch ein Grund ist, warum ich so lange da bin. Dieser Umgang auf Augenhöhe und das, es gibt ein Sprichwort, der Idee ist es egal, von wem sie kommt.
Mhm.
Das finde ich wahnsinnig wichtig.
Mhm.
Und das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt gemerkt.
Mhm.
Das war ein Schlüsselmoment. Wie ich dann weitergegangen bin, ist, dass ich immer mehr aufgebaut habe. Ich habe eben schon gesagt, grüne Wiese. Ich habe wahnsinnig viele Freiräume gehabt, konnte mir Gedanken machen darüber, wie wir Führungskräfte in Zukunft beraten wollen, weiterentwickeln wollen, wie wir ja unseren Recruiting-Prozess verändern wollen, weil damals ist einfach jeder in irgendein Gespräch gegangen und das war's.
Mhm.
Und das sieht natürlich heute auch anders aus. Und dadurch, dass ich immer mehr Strukturen geschaffen hatte und wir gewachsen sind als Unternehmen, wir sind ja mit dem Unternehmen gewachsen, war dann auch irgendwann der Need da, mehr Leute einzustellen. Wir haben dann angefangen, unsere HR-Abteilung eher spezialisiert aufzustellen, haben die erste Einstellung gemacht, unsere Recruiterin Carlotta. Carlotta ist mittlerweile Direktorin für Recruiting und Employer Branding bei Pilot. Also ist auch einen schnellen und guten Weg gegangen, sehr erfolgreich. Und sie hat dann das Recruiting übernommen. Und es gab dann immer mehr Kollegen und Kolleginnen, die hinzugekommen sind. Und ich habe die Leitung übernommen von diesem ganzen Bereich. Also Recruiting und Beratung und Personalentwicklung. Und ich war eine Zeit lang in dieser Leitung und habe dann festgestellt, wenn ich weiter möchte, gibt es hier gerade nicht die strukturellen Voraussetzungen für mich. Weil ich hatte eine Vorgesetzte, Stefanie, die einen wunderbaren Job gemacht hat und mit der ich sehr gut klarkam. Und die Position der Direktion für komplett HR war besetzt. Das war ein schmerzhafter Prozess für mich, festzustellen, dass wenn ich weiter möchte, dass ich mich möglicherweise nach extern orientieren muss. Ich bin damit so umgegangen, dass ich da sehr transparent war. Ich habe mit Steffi darüber gesprochen und auch mit unserem damaligen Geschäftsführer, dass ich hier an einem Punkt bin, ich nicht weiß, wie ich mich weiterentwickeln kann, weil ich gerne mehr Verantwortung übernehmen würde. Und wir haben versucht, gemeinsam kreativ zu werden, aber es war nun mal so, da du kannst ja nicht bei einer Teamgröße, die begrenzt ist, sich Führungskräfte an die Spitze setzen. Das macht einfach keinen Sinn. Und so bin ich damals in Bewerbungsprozesse reingegangen, extern in anderen Unternehmen. Und habe mich umorientiert und habe eine Personalleitungsposition in einem anderen Unternehmen angenommen. Ja, das war ein ganz anderes Unternehmen. Also wirklich, ich hatte mich bewusst dafür entschieden, ganz anders. Völlig andere Zielgruppe, sehr viele Ingenieure, sehr männlich geprägt. Ein Unternehmen, das ganz anders funktioniert, mit einer völlig anderen Kultur. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Passung wahrscheinlich nicht so groß ist, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und habe auch versucht, das Beste draus zu machen. In der Zwischenzeit war es so gewesen, dass bei Pilot auch meine damalige Vorgesetzte Stefanie sich entschieden hatte, sich umzuorientieren und sich selbstständig zu machen und diese Position wieder frei wurde. Und alle wussten aber, wenn Judith irgendwas zusagt, dann hält sie sich dran. Wir brauchen sie gar nicht erst ansprechen, weil die Frau steht zu ihrem Wort. Und Pilot hat viel gesucht und nach ungefähr 5, 6 Monaten war der Zeitpunkt gekommen, dass mein damaliger Geschäftsführer mich zum Essen eingeladen hat und irgendwann rausgerückt hat damit, dass er sagte, Judith, wir haben so viele Leute kennengelernt und wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, wir möchten dich gerne zurück. Mhm. Bist du bereit, jetzt da dein Commitment, was du eingegangen bist, irgendwie abzusagen oder aufzugeben und zu uns zurückzukommen? Und auch an diesem Punkt, das zieht sich auch ein bisschen durch mein Leben, wie du vielleicht gemerkt hast. Und ich kann den Tipp nur wiederholen, innehalten und sich mal reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade und was sind meine Möglichkeiten. Das habe ich an dem Punkt auch gemacht. Ich habe mir sofort einen Coach genommen und habe gesagt, ich bin jetzt hier irgendwie in einem Dilemma, weil ich zu meinem Wort stehe, ich habe hier was eingegangen, ich habe die Verantwortung für ein Team übernommen. Und auf der anderen Seite ist eigentlich mein Traumjob bei einem Unternehmen, wo ich weiß, da passe ich zu. Und da finde ich die Kultur super und da kann ich Dinge bewegen. Habe das sortiert für mich und ja, das Ergebnis war, dass ich zurückgegangen bin zur Pilot in die Direktion, standortübergreifend.
Ich glaube, den Prozess, den du gerade beschreibst, und da können wir nochmal zwei stellen, weil das eine ist ja, ich glaube, viele, auch die zuhören, kennen die Situation, dass sie in einem Unternehmen sind, wo sie sagen, kulturell fühle ich mich super wohl, es macht großen Spaß, aber ich komme nicht weiter, weil diese Stelle besetzt ist. Also du hast irgendwann diese Decke da und sagst dann, okay, dann muss ich halt woanders hingehen. Wie würdest du im Nachhinein diese Abwägung, also mehr Verantwortung versus Kulturmatch, also würdest du jemandem heute sagen, achte auf die Kultur, bleib eher da oder such dir einen anderen Job, eine andere Firma, die vielleicht dir kulturell weniger zusagt, aber wo der Titel oder was auch immer die Verantwortung größer ist?
Ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten, weil ich immer sagen würde, es kommt darauf an, was du für ein Mensch bist und was dir wichtig ist. Ich für meinen Teil mit meiner Erfahrung kann sagen, es war jetzt auch nicht schlecht, mal draußen zu sein, um nochmal für mich ganz klar zu merken, es ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte bei Pilot sein. Ich möchte in der Agenturbranche sein. Und das ist die Umgebung, zu der ich passe. Es wäre aber nicht notwendig gewesen. So, ich wäre auch gerne da geblieben. So. Ich glaube, du kannst nicht genug wertschätzen, wenn du in einem Unternehmen bist, was die richtige Kultur hat.
Und ich glaube auch, was du sagst, dieser Blick nach außen, dann schon nochmal ein halbes Jahr rauszugehen, um dann wieder zu merken, was man eigentlich hat. Weil häufig fehlt einem ja der Vergleich, wie die Welt da draußen tickt. Und man denkt immer, es ist alles gut, aber woanders, the grass is always greener on the other side. Aber wenn du den Vergleich nicht hast und wie du es beschreibst, einmal rauszugehen, um dann zu sehen, wie gut es eigentlich dann doch war, kann ja auch helfen. Du hast die gläserne Decke, also du bist raus, du bist wieder rein, sehr wertschätzend, hast dich dann dazu committed, quasi wieder bei Pilot den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Wie hat sich Pilot in der Zwischenzeit irgendwie vielleicht verändert, aber was war dann deine neue Rolle? Und ja.
Pilot hatte sich sehr stark verändert in der Zwischenzeit, weil was passiert war, war, dass kurz vorher Christian Meinken in die CEO-Rolle sich entwickelt hatte. Christian Meinken, übrigens ähnlicher Lebenslauf wie ich, hat als Junior damals schon angefangen bei Pilot. Wahnsinnig engagierter und unglaublich intelligenter Mensch, der ganz tolle Ideen hat und die auch umgesetzt hatte, angefangen hatte, sie umzusetzen. Und das, was sich anders angefühlt hat für mich ab dem ersten Tag schon war, es fühlte sich mehr an wie eine Gruppe. Mhm. Also wir haben ja unterschiedliche Standorte. Und als ich bei Pilot angefangen habe, war das so, jeder Standort hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Und das war auch völlig in Ordnung so und auch gewollt. Und nach wie vor ist es so, dass wir zum Beispiel auch teilweise unterschiedliche Lokalkulturen haben an den Standorten. Und das ist auch super. Wir haben ja auch unterschiedliche Kunden an den Standorten. Und was mich aber gefreut hat, als ich zurückgekommen bin, war, dass wir viel mehr als Ganzes denken. Das war auch in meiner Position so, dass ich ja für die HR standortübergreifend auf einmal verantwortlich war. Das heißt, die HR-Manager, die an anderen Standorten saßen, waren dann eben auch in meinem Team. Und wir konnten auf einmal gesamtheitlich Dinge angehen. Wir konnten unseren Recruiting-Prozess überall glatt ziehen und ähnlich vorgehen. Wir konnten ganz anders mit Entscheidungen umgehen. Wenn Personalentscheidungen getroffen werden, dann finde ich es wichtig, dass die vergleichbar sind, um eine Fairness herzustellen. Also es war auf einmal ein Gruppengedanke da und auch eine ganz andere Steuerung in der Gruppe. Das hatte sich verändert. Also wir haben auf einmal Projekte auf dem Tisch gehabt, die deutlich größer waren als vorher. Ein Projekt ist das Rollenmodell gewesen. Wir haben uns als Organisation gefragt, wie können wir die Tätigkeiten, die in unterschiedlichen Teams liegen, vergleichbarer machen. Wie können wir, wenn dort ein Berater Media sitzt, sicherstellen, dass er das ungefähr das Gleiche macht wie ein Berater Media aus einem anderen Team? Und wir haben das Rollenmodell ins Leben gerufen. Das ist unser Organisationsmodell. Wir haben zig Rollen, über 30 Rollen, in denen man arbeiten kann bei Pilot. Eine Rolle ist zum Beispiel der Kundenmanager. Eine Rolle ist Mediaorchestrierer oder Planungsspezialist. Und du kannst bis zu 3 Rollen haben, in denen du arbeitest. Und da steht aber drin, was ist deine Mission, was ist deine Aufgabe, von wem bekommst du deinen Input, an wen geht dein Output, was sind deine Verantwortungsräume und was musst du können, um das gut zu machen?
Kriegt das jeder, wenn er quasi anfängt oder in seiner Rolle ist, wie so ein Steckbrief, dass man, das ist quasi dein Auftrag, das ist deine Rolle?
Wir formulieren darauf basierend schon unsere Stellenanzeigen und gehen natürlich auch so in die Vorstellungsgespräche. Und du kannst zu jeder Zeit das Rollenmodell einsehen. Also es ist komplett transparent. Jeder weiß, welche Rollen gibt es im Unternehmen und was ist da vielleicht auch die Voraussetzung, um da zu arbeiten. Genau.
Okay, und das war das Erste, was ich angeführt habe, weil ich glaube, jetzt sind wir so an dem Punkt, das finde ich super spannend und was viele interessiert, wie skaliere ich eigentlich so eine Organisation? Also wie bringe ich das zusammen? Weil also wir merken das ja auch überall, das ist ja die Riesen-Challenge und gerade in der Agenturwelt, eure Kernressource sind ja talentierte Menschen.
Also, richtig.
Und diese Menschen wollen ja im besten Fall gute Arbeit leisten und wollen irgendwie gut geführt werden, wollen ein gutes Ziel haben. Wie kriege ich das eigentlich zusammen? Und wie komme ich von 230 Menschen auf jetzt über 500 Menschen? Wie kann ich das kulturell mitnehmen? Wie kann ich kommunizieren? Also da ist ja unfassbar viel drin, wo super viele Unternehmen tagtäglich irgendwie strugglen mit. Lass uns mal in diesen Maschinenraum gucken und mal so, führ uns mal ein bisschen durch, wie ihr die Prozesse aufgebaut habt, was die Learnings dabei waren, was auch große Fuck-Ups waren, was überhaupt nicht funktioniert hat und wie Pilot heute quasi mit 550 Menschen als Inhaber geführtes Unternehmen funktioniert.
Wir haben die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen durch das Rollenmodell. Ich habe dir ja gerade schon erklärt, wir haben die Rollen für uns formuliert. Das haben wir nicht alleine gemacht und das ist vielleicht auch, um auf meine Rolle zu kommen. In so einem Prozess ist meine Rolle, dafür zu sorgen, dass Menschen involviert werden und dass so ein Prozessprojekt durchgesteuert wird. Wenn wir zum Beispiel anfangen, Rollen zu formulieren für uns, dann machen wir das ja nicht alleine, sondern wir involvieren die Menschen, die arbeiten in den Tätigkeiten, die zum Beispiel Kundenmanagement machen jeden Tag. Und das war ein langer Prozess, um diese Rollen alle zu formulieren. Was gehört denn jetzt dazu? Welche Aufgabe gehört zum Kundenmanager und welche gehört vielleicht schon zum Mediaorchestrierer? Um das irgendwie klarzukriegen, um auch klarzukriegen, was sind die Kompetenzen, die man braucht. Das ist ein langer Prozess mit vielen involviert und nur dann kann es wirklich auch gut werden und dann ist es auch was, was die Organisation versteht und was auch mitgetragen wird. Über das Rollenmodell haben wir die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, dadurch, dass wir eben auch den Prozess komplett einmal durchgegangen sind. Wir haben den Pitch-Prozess einmal runtergeschrieben, wir haben den Planungsprozess runtergeschrieben. Also jeder mit welche Rolle hat an welchem Punkt eigentlich welche Aufgabe und welche Verantwortung. So, jetzt kann man sich das aber nicht so vorstellen, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendeine Aufgabe bekommen, diesen Prozess abhaken, penibel abhaken und nur nach Prozess gehen. Sondern bei Pilot ist es eher so, dass wir sagen, es ist richtig gut, dass wir einen Prozess haben, damit wir wissen, wann wir davon abweichen. Wir brauchen auch kürzere Wege, wir müssen auch abkürzen können. Und das ist wichtig, finde ich, in einer dynamischen Organisation, in einer Agentur, dass wir Prozesse haben, organisatorische Voraussetzungen, dass wir Dinge geregelt haben, aber dass wir auch den Freiraum lassen, um flexibel zu sein. Und das andere, was du gerade ansprichst, in einer wachsenden Organisation, ist das Thema Werte und wie sind wir miteinander. Also wir haben einmal die trockenen Fakten sozusagen, wer arbeitet hier in welchen Aufgaben in was und braucht dafür was. Und dann haben wir, wie sind wir eigentlich miteinander. Und unsere Gründer haben vor 26 Jahren Pilot unter anderem deswegen gegründet, weil sie einen Ort schaffen wollten, wo Menschen zusammenkommen, die richtig Bock haben, Dinge zu bewegen und die Voraussetzungen finden und die Kultur vorfinden, dass sie das machen können. Dass sie Dinge bewegen können, in die Hand nehmen können und dass sie das miteinander tun. Wir haben uns natürlich, als wir gewachsen sind als Organisation, gefragt, wie können wir das aufrechterhalten? Natürlich dadurch, dass viele Menschen noch da sind, ich habe ja eben gesagt, die Gründer, die sind noch alle da und dass wir das alle tragen und dass es eine Kultur ist, die sich irgendwie selber trägt, aber ab einer gewissen Größe, ja, kannst du es eben nicht mehr sicherstellen, weil du auch nicht mehr überall dabei bist. Wie wird da eigentlich miteinander umgegangen? Und unsere Führungskräfte, tragen die das so mit, wie uns das wichtig ist? Weil wir glauben ja, dass unsere Werte uns erfolgreich gemacht haben. Und auch das, um ein Beispiel zu geben, was so in meiner Verantwortung liegt, ist ein langer Prozess. Wir haben zum Beispiel ein Kompetenzmodell entwickelt, das auf unseren Werten basiert. Unsere Werte sind Gemeinschaft, Zuversicht, Innovation, Freiheit und Wirkung. Das hört sich jetzt ein bisschen trocken an. Man weiß nicht, ja, was
ist. Ja, man kennt es ja, das für die schlauen Sprüche an den Wänden oder sowas. Und ich kenne es auch so, oh nee, ein Werte-Workshop, jetzt keinen Bock drauf. Und dann steht da irgendwie, wir sind kreativ, so, come on. Really?
Genau. Also die Werte haben wir damals schon so entwickelt, dass wir einen Markenstrategen gebeten haben, der auch mal bei Pilot gearbeitet hat, Interviews zu führen mit unterschiedlichsten Menschen und zu fragen, wer ist Pilot, warum ist Pilot, wie ist Pilot, was macht für dich pilotig aus, was ist eigentlich pilotig? Und aus diesen Interviews haben wir diese Werte irgendwann herauskristallisiert und dann gab es natürlich auch einen Workshop, wo wir die Kollegen und Kolleginnen gefragt haben, fühlt sich das richtig an? Müssen wir da was umformulieren? Ist es das, wie ihr glaubt, wie wir sind miteinander? So haben wir die Werte entwickelt. Und wir sind aber einen Schritt noch weiter gegangen. Und das war ein Projekt, auf das ich stolz bin, was wir im letzten Jahr beendet haben. Wir haben ein Kompetenzmodell entwickelt. Ich hole einmal aus. Wir saßen in der HR-Abteilung, ich weiß es noch ganz genau, bei einem Tag, wir hatten 39 Grad ungefähr in einem Glaskonfi, weil die Kollegen haben vorher vergessen, die Rollläden runterzumachen und schwitzten da vor uns hin und stellten uns die Frage, ist das, was wir hier tun an Personalentwicklung, an Führungskräfteberatung, ist das das, wie wir das auch zukünftig machen wollen? Weil wir haben viel nach Bedarf gearbeitet. Bei uns wurde was angefragt, ein Training, wir haben es bereitgestellt. Und wir haben gesagt, nein, wir brauchen irgendwie ein Ziel, wir müssen das strategischer aufstellen. Wir haben uns unsere Werte daraufhin angeguckt und uns gefragt, was brauchen wir eigentlich für Kompetenzen im Haus, um sicherzustellen, dass diese Werte nachhaltig getragen werden. Und dann haben wir unglaublich viele Zettel geklebt über Monate. Wir haben gesagt, Freiheit, der Wert Freiheit, was musst du eigentlich mitbringen, um Freiheit leben zu können? Zum Beispiel musst du mitbringen, dich selber zu organisieren. Du musst irgendwie Selbstmanagement betreiben können, weil wenn du Freiheit hast, dann hast du vielleicht niemand anderen, der dir das sagt. Du musst vielleicht auch an den richtigen Stellen Entscheidungen treffen können oder erkennen, dass es eine Entscheidung zu treffen gibt und die auch vorbereiten können. Diese ganzen Kompetenzen haben wir gesammelt und aufgeklebt. Und dann sind wir in einen großen Prozess reingegangen, dass wir unsere Kollegen und Kolleginnen gefragt haben, ist das das, was ihr findet, wie wir sind, wie unsere Werte sind und was wir als Kompetenzen im Unternehmen brauchen, um die nachhaltig aufrechtzuerhalten? Weil, du hast ja gesagt, wir sind gewachsen. Wie schaffen wir das, langfristig unsere Werte eben auch aufrechtzuerhalten? Und der Prozess hat ungefähr ein Jahr gedauert. Wir haben über 100 Leute involviert und gefragt, wie sich das Ganze anfühlt, ob das vollständig ist. Und ob man das als Grundlage nehmen kann für unsere komplette Personalentwicklung und Recruiting. Und das ist jetzt verabschiedet. Wir haben jetzt das erste Mal, das findet gerade statt, unsere Entwicklungsgespräche auf dieser Basis dieses Kompetenzmodells, wo die Kompetenzen durchgegangen sind und eben kompetenzbasierte Gespräche geführt werden.
Das, was du beschreibst, ist ja ein sehr, sehr langer, sehr intensiver Prozess, weil viele 1-zu-1-Gespräche. Lass uns mal kurz auf deine Erfahrung schauen. Und wenn du zusammenfassen müsstest, aber euch, welche Fehler sind auch in diesem Prozess passiert oder welche Learnings du hast und was beobachtest du bei anderen Organisationen, die gerade dabei sind, wachsen zu wollen, Führungskräfte? Also die Kurzfassung, was sind so typische Fehler, die ihr selber auch, die du selber erlebt hast? Wie kann man die fixen? Und wie geht es dann eigentlich weiter quasi mit den Learnings vom Pilot, um dann quasi auf so eine Größe zu kommen, um Menschen mitzunehmen? Ah, ich habe verstanden, Werte. Langer Prozess, Leute mitzunehmen, diese Vision auch dann wirklich danach einzustellen und diese Rollen zu definieren. Was machen viele falsch? Was habt ihr am Anfang falsch gemacht?
Ich glaube, die Herausforderung bei solchen Prozessen ist immer, dass du zum einen ja ein Ziel erreichen möchtest und zum anderen viele Menschen mit einbinden möchtest. Vielleicht ist das was andere Unternehmen anders machen. Ich würde jetzt gar nicht sagen falsch, weil vielleicht passt es eher zu anderen Unternehmen, dass sie vielleicht nicht so viele Menschen einbinden. Und das ist eine Herausforderung, wenn du das möchtest als Agentur, wenn wir das möchten als Pilot. Wir möchten viele Menschen einbinden und wir möchten trotzdem ein Ziel erreichen. Und du kommst regelmäßig zu den Punkten, in denen bin ich sowieso regelmäßig, dass das, was für die Allgemeinheit am besten ist, auch das Tempo oder die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, vielleicht der Einzelne, die individuelle Person anders sieht. Und da kommst du dann natürlich in Diskussionen, da gibt es Reibungspunkte, die man gut auflösen kann, aber du kannst sie nicht komplett vermeiden. Und in diesem Prozess zum Beispiel ist es passiert, dass manche Standorte vielleicht sich nicht gut abgeholt gefühlt haben und ich dann gemerkt habe, ja, das hätte ich anders machen sollen. Das bin ins Gespräch gegangen und habe das aufgelöst und dafür gesorgt, dass wir in Zukunft andere Konstellationen an Leuten haben, die mitwirken.
Leute mitnehmen, andere Standorte, standortübergreifend. Ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, eure Kernressource sind ja Menschen und motivierte Menschen. Ihr hättet ja auch sagen können, vom Prozess her, wir haben ja irgendwie noch unsere 5, 6 Gründer drin, die geben diese Vision und diese Werte vor und danach wird quasi gearbeitet. Ich finde es nochmal super spannend zu verstehen, den Prozess, den ihr aufgesetzt habt, die Rollen definiert habt, die Werte, wonach ihr einstellt. Du hast gesagt, ihr macht jetzt basierend darauf erstmalig die Feedback-Gespräche oder, also wie oft macht ihr die? Einmal im Quartal, alle halbe Jahr?
Einmal im Jahr ein großes und dann nochmal nach 6 Monaten etwas kleineres. Natürlich sind alle angehalten, regelmäßig im Jofix darüber zu sprechen.
Und die nächste Frage, die ich habe, ist ja so das Thema, weil du es ja auch selber gelernt hast, Thema junge Führungskräfte und Führungskräfte zu entwickeln und denen quasi Chancen aufzuzeigen. Also was ist da dein Toolkit? Was hast du aufgebaut? Was hast du gelernt? Wie kann man junge Führungskräfte entwickeln? Wie macht ihr das vielleicht auch in ein, zwei Beispielen? Wie ist der Prozess weitergegangen?
Mein Toolkit. Also erstmal muss ich sagen, rückblickend aus meiner eigenen Karriere, es ist irgendwie immer eine Herausforderung. Ich habe ja beide Situationen erlebt. Ich habe mich einmal aus dem Team heraus zur Führungskraft entwickelt und dann bin ich auch zwischendurch woanders als Führungskraft reingegangen und wurde Menschen vorgesetzt. Und es ist eine Herausforderung. Es ist ein kaltes Wasser und es kommen viele Fragen auf. Habe bei der Entwicklung von unserer Führungskräfte Begleitung stark darauf geachtet, dass wir eben diese Begleitung geben. Wir haben auf die Beine gestellt ein Führungskräftetraining für junge angehende Führungskräfte, wo auch ein bisschen das rauskommt, meine Heritage, das, wo ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, mir war es so wichtig, mir für mich rauszufinden, was sind denn eigentlich meine Stärken und wie bin ich eigentlich als Persönlichkeit? Und dieses Training, was wir auf die Beine gestellt haben, das geht über 6 Monate, wenn du dich dafür entscheidest, eine Führungskraft zu werden bei Pilot. Das setzt an deinen Stärken an. Also wir nutzen dein Tool, das nennt sich Stärkenkompass und du bekommst Feedback aus unterschiedlichen Richtungen zu deinen Stärken, sodass du einen Überblick darüber hast, was ist eigentlich das, was Menschen an mir schätzen und was ich besonders gut kann. Und daraufhin erarbeitest du dir als junge Führungskraft dein eigenes Führungsprofil, um darauf, also nicht jemand anders zu sein, sondern das, was du schon hast, zu nutzen, um gut darin zu sein. Und das ist unser Startpunkt für junge Führungskräfte. Und ab dem Zeitpunkt, wo du da rausgehst, musst du natürlich auch viel lernen. Also du hast ja viel Sparring mit deiner eigenen Führungskraft. Wir haben ein tolles Team an HR-Partnern, die regelmäßige Jofixe haben mit Führungskräften, um sie bei ihren Führungsherausforderungen zu begleiten und auch sicherzustellen, dass die Entscheidungen, die sie treffen, im Sinne der Unternehmenswerte sind. Das versuchen wir bei vielen Entscheidungen, weil manchmal macht es sich wirklich im Kleinen fest, wie du mit einer Entscheidung, mit einer Person umgehst, ob die Werte wirklich so erlebt werden.
Wie hast du dich als Führungskraft jetzt als Geschäftsführerin der letzten fast 4 Jahre verändert?
Ich musste, ja, es war teilweise ein schmerzhafter Prozess, weil ich sehr gerne sehr nah mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Team zusammengearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Nähe nicht aufrechterhalten kann, je größer das Team wird und je mehr meine Verantwortung in die Geschäftsführungsfunktion gehen. Die Nähe hat sich verändert zu Kollegen und Kolleginnen, die neu eingestellt wurden im Team. Und das war am Anfang schmerzhaft für mich. Und ich habe aber dann festgestellt, hey, ich habe ein tolles Team an Führungskräften unter mir, die machen jetzt das, was ich früher gemacht habe und ich muss mich davon verabschieden. Ich musste mich von vielen Dingen verabschieden, wo ich ja überzeugt davon war, dass das meine Stärken sind und dass ich jetzt gut mache und mich in andere Dinge reinentwickeln. Zum Beispiel aus dieser 1:1 Führungssituation mit einem Großteil des Teams rausentwickeln zu, das machen jetzt andere für mich und ich bin jetzt für die Koordination von strategisch wichtigen Projekten verantwortlich und da habe ich andere Kontakte als das, was ich vorher irgendwie so gerne gemacht habe, aber es ist auch gut. Also es ist ein Prozess gewesen von Verabschiedungen irgendwie, von Dingen, die ich gerne gemacht habe, hin zu anderen Dingen, die ich mehr gelernt habe.
Hast du das selber bei dir beobachtet, dadurch, dass du zur Führungskraft geworden bist, dass auch die persönliche Distanz eine andere geworden ist, weil du ja jetzt quasi Führungskraft bist und nicht mehr auf diesem Freundschafts-Arbeitskollegen-Level bist, sondern auch da ist ja dann, okay, Judith, das ist die Geschäftsführerin, der muss sich gegenüber anders auftreten, als wenn du quasi Teil des Teams wärst. Hat sich das bemerkbar gemacht oder war das nie Thema?
Dadurch, dass in meinem HR-Team viele Kolleginnen auch schon sehr lange da sind und mich auch aus einer anderen Zeit noch kennen, sich mit mir zusammen entwickelt haben, ist das eher nicht der Fall, dass sich das so anfühlt. Wo es sich schon eher so anfühlt, ist, wie ich eben gesagt habe, wenn Leute neu eingestellt werden und mich nur als Judith, die Geschäftsführerin, kennen. Das ist für mich persönlich total komisch. Wirklich, es ist so schräg, weil ich sehe mich gar nicht so persönlich. Ich bin ja immer noch Judith und ich bin doch auf Augenhöhe und das ist doch eigentlich völlig egal, ob da jetzt Geschäftsführung steht oder nicht. Ich merke manchmal, dass das anders gefühlt wird. Und ich versuche da viel Energie reinzustecken, weil mir das wichtig ist, dann trotzdem eine Nähe aufzubauen und Barrieren abzubauen. Und dass ich aber anders gesehen werde von Menschen, die neu hinzukommen, das kann ich nicht komplett abstellen und das ist auch in Ordnung.
Und wenn wir jetzt mal die nächsten 2 Jahre uns anschauen, wohin möchtest du dich noch entwickeln? Du hast jetzt beschrieben, wie du dich entwickelt hast, aber was sind so Themen bei dir persönlich auf deiner Agenda, Hard Soft Skills, wo du sagst, ah, da möchte ich gerne noch mehr lernen. Hast du vielleicht deinen Coach auch noch, den du von damals hattest? Bist du da regelmäßig im Coaching? Ist das so ein Tipp, wo du sagst, das sollte auch jeder machen?
Auf jeden Fall einer meiner Tipps. Also wenn du mich nach Tipps für jeden fragst, dann würde ich sagen, ja, ich habe dieses Thema, spring ins kalte Wasser, trau dich, auch wenn du dich nicht bereit fühlst. Ich habe so viele Situationen in meiner Laufbahn gehabt, wo ich mich nicht bereit für gefühlt habe. Das sind Kleinigkeiten wie oder vermeintliche Kleinigkeiten. Judith, wir machen einmal im Jahr unser PPP-Projekt, Pilot-Projekte-Pitches, wo Kollegen und Kolleginnen nominiert werden, ganz tolle Projekte vorzustellen vor der ganzen Agentur. Und das findet im
großen Kino, oder?
Ja, im großen Dammtor-Kino statt, im größten Saal auf einer riesigen Bühne. Und als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich da nicht wertschätzende Worte sprechen möchte für eine Kategorie von tollen Kollegen, die wahnsinnige Projekte umgesetzt haben, habe ich natürlich gesagt, ja, ich mache das, aber wenn du mich gefragt hättest, bist du bereit, auf eine Bühne zu gehen und vor 550 Leuten in so einem Setting zu sprechen, hätte ich gesagt, nee, bin ich nicht. Also von daher, ich habe es aber gemacht und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, Dinge zu tun, für die ich mich vielleicht noch nicht bereit gefühlt habe. Und mein zweiter Tipp daran anknüpfend ist, wenn du das tust, bereite dich vor. Ich habe immer sehr viel getan, um mich vorzubereiten. Ich bin nie irgendwie, habe mich da so rein verloren, dass ich mich völlig verrückt gemacht habe, aber ich habe mich wirklich angestrengt. Ich war immer leistungsmotiviert und ich habe gearbeitet für die Dinge, die ich getan habe. Also ein Tipp, sei auch bereit, Leistung zu zeigen und dich anzustrengen. Viele Dinge kommen nicht von alleine, also da muss man schon ein bisschen dranbleiben. Und der dritte Tipp, du hast es gerade gesagt, finde Menschen in deiner Umgebung oder vielleicht auch für dich selber, reflektiere dich. Und ich habe mir an unterschiedlichen Stellen schon zu unterschiedlichen Themen Coaches genommen und ich bin auch gerade wieder in einem Coaching und ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen aus meinem Geschäftsführungskollegenkreis, die das auch machen. Und ich finde, es ist ein Zeichen von Weiterentwicklungswillen und von Stärke, wenn du dir solche Unterstützung holst in deinem Berufsleben.
Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ein roter Faden. Bei fast allen unseren Gästen haben die einen Coach und gehen da regelmäßig in die Themen rein, weil auch von der persönlichen Seite, ne, auch da seine eigenen Muster zu erkennen. Und ich finde das ja immer so spannend zu hören von, wie bist du groß geworden? Wie haben sich deine Eltern geprägt als Sonderpädagogin, dann quasi als Kind von Pädagogen, dann das selber studiert und wie du das quasi heute übernimmst. Jetzt haben wir deinen Arbeitsalltag so ein bisschen verstanden und wie du es auch geschafft hast oder ihr als Team Prozesse aufzusetzen, die Agentur weiterzuentwickeln, eine große Agentur nach wie vor Inhaber geführt, was ja ein großes Asset ist. Dadurch ist es ja irgendwie auch viel persönlicher, viel, viel nahbarer. Gib uns nochmal so einen kleinen Ausblick auf, wie glaubst du, entwickelt sich diese Branche, die Agenturwelt an sich? Ich meine, alle reden über AI und AI-Agents und Kreativität und sowas. Also was ist aber so ein bisschen dein Take? Wie guckst du in die Zukunft? Was macht dir Freude? Was macht dir aber vielleicht auch Sorgen, wo du sagst, ah, hier ist noch eine große Unsicherheit drin? Das weiß ich als Jude noch nicht und wir als Agenturgruppe auch noch nicht. Aber deshalb ist es vielleicht auch spannend, das weiter zu beobachten und dran zu bleiben.
Es ist extrem dynamisch. Es war schon immer dynamisch in der Agenturbranche bei Pilot und es wird nicht weniger dynamisch. Du hast gerade schon angesprochen, KI wird vieles von dem ändern, wie wir arbeiten. Wir haben zum Beispiel bei Pilot jetzt gerade auch eine eigene KI bzw. eine Umgebung für KI geschaffen, sodass wir komplett datensicher auch jetzt KI-basiert arbeiten können. Wir arbeiten an ersten Agents, die Teilaufgaben selbstständig übernehmen werden. Es ist nicht absehbar komplett, wo sich das Ganze hinentwickeln wird. Was aber absehbar ist, es wird sich vieles ändern. Nicht nur in unserer Branche, für viele. Wir sind in einem riesigen strukturellen Wandel, haben viele Herausforderungen vor uns. Und das, was für mich wichtig ist, ist mir zu überlegen, was heißt das für die Menschen? Was müssen wir tun, damit, egal was da auf uns zukommt, die Kollegen und Kolleginnen sich bereit fühlen, diese Veränderungen mitzugehen? Und ein Punkt, den ich besonders wichtig finde, ist, und einer ist tatsächlich unser Wert, Zuversicht, dass wir daran glauben, dass egal was da kommt, wir die richtigen Menschen bei uns haben und das gemeinsam schaffen können. Das bringt unglaublich viel Sicherheit. Ich war kürzlich bei der bei einer Brand 1 Veranstaltung, wo eine Rednerin war, die sehr viel darüber gesprochen hat, dass es wirklich datenbasiert nachgewiesen ist, dass zuversichtlich zu sein einen wirklich auch erfolgreicher macht. Deswegen eine schöne Bestätigung für unseren Wert. Und das andere könnte zum Beispiel sein, dass ich mir überlege, wie können wir psychologische Sicherheit herstellen im Unternehmen? Weil wenn du in einer Zeit lebst wie unserer und so viele Veränderungen auf uns zukommen, dann brauchen wir Menschen, die nach wie vor entspannt sind und die kreativ sind und die in der Lage sind, um die Ecke zu denken und Lust haben. Und wann bist du das, wenn du das Gefühl hast, dass du eine Umgebung hast, wo du dich sicher fühlst, wo du Fehler machen darfst, wo du auch als Mensch zur Arbeit kommen kannst, vielleicht auch mal einen schlechten Tag hast und wenn dir irgendwas nicht richtig gelingt, dir das nicht auf die Füße fällt oder zum Vorwurf gemacht wird. Und solche Themen aufrechtzuerhalten, das ist mein Job und da muss ich mich drum kümmern. Das hat mit Führung zu tun, das hat mit Leitplanken zu tun, die wir definieren, wie wir mit Einzelfällen umgehen und das ist nicht nur ein ich kümmere mich hier darum, dass sich alle wohlfühlen, sondern es sind wirklich harte Fakten. Mhm. Wenn man sich anguckt, was gerade einen alles, ich sag mal, mental belastet. Die politische Situation, wir gehen in das dritte Jahr Rezession jetzt rein. Wir wissen nicht, wie die ganzen Entwicklungen in den USA sich auf uns auswirken werden, was da auf uns zukommt. Es ist sehr, sehr viel, was uns kognitiv beschäftigt. Und es ist nachgewiesen, wenn du zu viel in diesen Ängsten drin bist und dich verunsichert fühlst, dass du in alte Muster reinfällst. Und wenn wir alle in alte Muster reinfallen in den nächsten Jahren, dann werden wir das nicht wuppen können, was da vor uns liegt. Und von daher lohnt es sich, da Energie reinzustecken, genau daran zu arbeiten, dass Menschen die kognitiven Kompetenzen oder die kognitiven Freiräume haben und sich sicher fühlen, damit sie den Herausforderungen begegnen können.
Was sagst du all denjenigen, die jetzt zuhören, junge Menschen, Anfang, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, wie auch immer, warum sollten sie Zuversicht haben? Was wartet da draußen auf uns? Was macht dir Freude? Worauf sollte man setzen? Wie kann man quasi auch mit dir als Beispiel zu sehen, so, hey, du kannst irgendwie auch mit einem komplett fremden Studium in die Wirtschaft einsteigen, kannst da deinen Weg finden, kannst über persönliche Gespräche, gute Führungskräfte, gute Mentoren, kannst du deinen Weg finden. Du kannst den Weg quasi, wenn es dein Ziel ist, auch in die Geschäftsführung finden. Was sagst du denen? Warum sollten sie Zuversicht haben? Warum lohnt es sich, dabei zu bleiben? Warum lohnt es sich, motiviert zu sein?
Boah, so viel. Es gibt so viel. Vielleicht das, also in so einer Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, wie cool ist das denn bitte, was sich da alles verändert und was es für Chancen gibt da draußen und was wir vielleicht in ein paar Jahren an Wissen und an Kompetenzen brauchen, die jetzt irgendwie noch gar nicht klar sind. Die jungen Leute, die gerade studieren, gerade groß werden, haben ganz andere Kompetenzen, allein schon digitale Kompetenzen, die sie mitbringen oder auch Digitalkompetenz damit. Ich habe mal gelesen, dass es einen Cut gibt zwischen den Generationen, dass Menschen ab einem gewissen Alter totale Schwierigkeiten haben mit einem neuen Release von einem Tool, weil sie sich dann erstmal zurechtfinden müssen. Und dass alle, die jünger sind, überhaupt keine Schwierigkeiten mehr damit haben, weil sie einfach ganz anders groß geworden sind. Und ich würde sagen, es ist die Zeit für die jungen Leute mit allem, wie sie groß geworden sind, was sie mitbringen, genau das einzubringen in eine Arbeitswelt, die sich extrem verändert und wo diese Kompetenzen gebraucht werden. Also von daher finde ich, es sind wahnsinnig tolle Aussichten für junge Leute, in den Arbeitsmarkt einzusteigen.
Wer inspiriert dich? Wen guckst du dir momentan? Gibt es irgendwelche Bücher? Gibt es irgendwelche Personen, an denen du dich orientierst? Wo gibt es vielleicht noch so ein, zwei Nuggets, die wir jetzt mitnehmen können? Wo wir wissen, das sind vielleicht auch Judiths Role Models.
Ich bin total inspiriert von Menschen, die in ihrem Gleichgewicht sind. Das ist, vielleicht hättest du dir jetzt vorgestellt, ich antworte mit irgendwelchen Business-Menschen, irgendwelchen tollen CEOs, die wahnsinnigen Unternehmen aufgebaut haben. Meine Inspiration ziehe ich von sowas wie dem Podcast Feel Better, Live More. Mhm. Das ist ein britischer Podcast mit einem wahnsinnig tollen Host, der unglaublich interessante, unterschiedliche Menschen vor sich hat, die sich auskennen mit zum Beispiel Muskelaufbau, mit hormonellem Ausgleich, wie wichtig Schlaf ist, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Ich habe ja auch vor ein paar Jahren eine Health-Coach-Ausbildung gemacht und ich bin überzeugt davon, man kann nur dann wirklich leistungsfähig sein, wenn man irgendwie gesundheitlich in seiner Mitte ist. Mhm. Und da versuche ich viel Aufmerksamkeit drauf zu richten und das inspiriert mich extrem. Deswegen, das ist ein Tipp für mich. Beschäftigt euch rechts und links mit Themen, auch abseits vom Beruf, die aber dann wieder positive Auswirkungen haben auf das, was ihr jeden Tag so beruflich macht. Das ist bei mir das Thema Gesundheit und Lifestyle. Und ein Buch, das ich empfehlen kann zu auch ähnliches Thema, ist Breath. Hast du das schon mal gelesen?
Ja, habe ich nicht gelesen. Ich habe einen Podcast von dem Autor gehört.
Ja, James Nestor.
Und ich habe eine Zeit lang habe ich dann auch quasi Mouth-Taping gemacht. Und habe gestern Morgen Wim Hof noch gemacht. Heute Morgen habe ich es nicht geschafft.
Ja, ich war auch schon mal bei einem Wim Hof-Seminar.
Heute Morgen habe ich es nicht geschafft, weil ich wusste, dass wir unseren Podcast haben. Und ich habe auf die Uhr gehört, so, jetzt in 20 Minuten schaffe ich nicht die Session. Aber auf jeden Fall bekanntes Thema.
Ja, also das Buch beschäftigt sich mit dem Atmen.
Ja.
Und damit, wie wichtig es ist, diese sehr leicht vergesslichen Körperfunktionen mal die Aufmerksamkeit zu geben, weil du über den Atem dein vegetatives Nervensystem ansteuern kannst und in gewissen Momenten zur Ruhe kommen kannst und dein kreisenden Kopf auch mal abschalten kannst.
Ja.
Sehr spannend.
Ja, absolut. Judith, wir kommen zum Ende und ich würde das Ganze mal recappen quasi, was ich aus den letzten 45, 50 Minuten gelernt habe von dem, was du eigentlich erzählt hast. Wir sind ja eingestiegen so ein bisschen mit der Frage, sich deinen Lebensweg anzuschauen von einer Junior-Position bis in die Geschäftsführung bei einer Agentur, die jetzt über 550 Mitarbeiter hat in über 7 Standorte, das heißt eine komplexe Gruppe, über 15 Millionen Umsatz. Wir haben darüber gesprochen, wie entwickelt man so eine Organisation von 230 auf über 500 Personen. Ich habe von dir vor allem mitgenommen, es ist völlig in Ordnung, Lebensläufe und Lebenswege zu haben, die nicht typisch für eine Rolle sind und sich dann auch zu trauen. Das zieht sich ja bei dir durch. Also sich auf die Stelle zu bewerben zu trauen, auf eine Bühne sich zu trauen, wo man sagt, eigentlich traue ich mich das gar nicht. Und ich erlebe das häufig wieder, dass Leute sagen, ich gehe eine Liste durch und davon 8 sind vielleicht Matching und 2 nicht und deshalb mache ich es erst gar nicht. Aber auch da irgendwie den Mut zu haben, zu sagen, so hey, sich zu trauen. Es ist super spannend und ich glaube, das, was du sagst, ich habe da auch dir schon erzählt, ich habe da mit Bernhard Fischer-Appel viel drüber gesprochen, wie skaliert man eigentlich solche Organisationen und solche Agenturen in dem Fall und es kommt wirklich ganz viel über das Thema Prozesse. Ich finde es spannend, ich glaube, da könnte man noch stundenweise reingehen, wie ihr den Prozess gemacht habt, zum Beispiel zum Ersten diese Rollen erstmal zu definieren. Das gibt ja auch Menschen erstmal viel Klarheit und im Sinne von, wie muss ich eigentlich arbeiten und mich entwickeln, damit ich gesehen werde. Du hast relativ beschrieben, wie du dann früh diesen Job, diese Organisation hattest, quasi Führungskräfte neu zu denken und zu entwickeln und quasi sich auch intern Projekte zu suchen, die für Sichtbarkeit dann wieder nach oben sorgen, um das dann mal zu präsentieren und nicht andere präsentieren zu lassen, sondern in dem Fall hast du selber präsentiert. Und das ist ja auch ein Weg, wo man dann sich die Sichtbarkeit schafft, um dann quasi sich für weitere Rollen zu qualifizieren. Du hattest selber den Bruch dann gesagt, es geht irgendwie für mich hier im Verantwortungsbereich vom Pilot nicht weiter. Du bist erstmal rausgegangen, wurdest dann aber nach 6 Monaten wieder erfolgreich zurückrekrutiert und hast quasi dann die Rolle der Leitung der HR gemacht und hast dann quasi die ganzen Prozesse aufgebaut. Ich glaube, du warst, wenn ich richtig gerechnet habe, um die 35, 36, also quasi Teil der Geschäftsführung geworden bist.
Ja.
Das ist ja auch viel Verantwortung und du hast beschrieben, wie sich deine Rolle quasi in der Zeit verändert hat über die letzten 4 Jahre, von dem, was dir eigentlich Spaß gemacht hat, eng an den Menschen dran zu sein, jetzt in diese höhere strategische Rolle zu kommen und da sich auszutauschen. Du hast gesagt, du hast selber auch noch viele Coaching-Themen, also wo du proaktiv reingehst und sagst, ich weiß auch noch nicht alles und ich muss auch noch diesen Prozess, mich da weiterzuentwickeln, gestalten. Und ich glaube, eine Sache, die auch so ein bisschen der O-Ton hiervon ist, für egal, junge Menschen, ältere Menschen, junge Führungskräfte, ein ganz, ganz wichtiger Wert und ein ganz wichtiges Mindset-Thema ist das Thema Zuversicht. Also ich glaube, wir stehen alle morgens mal auf, egal ob jetzt gerade die Wahl war oder wir nach die USA schauen, dann geht die Welt gefühlt jeden Tag irgendwie einmal unter, wenn man sich die ganzen Medien anguckt. Aber ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, diese Zuversicht, den Optimismus, die Chance darin zu sehen. Ja, es werden sich Dinge verändern, aber ja, ich kann Teil dieser Veränderung sein. Ich kann mitgestalten, ich muss offen dafür sein, ich muss neugierig sein. Das ist so eine Sache, die wir gelernt haben. Und dann kann ich quasi auch meinen Weg finden. Und abschließend quasi das Thema Gesundheit, auch ein guter Ausgleich. Also es ist nicht immer nur alles Arbeit. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Das ist unterschiedlich. Also 40 sind es selten, das ist meistens schon etwas mehr, aber ich habe keine dauerhafte 60-Stunden-Woche.
Ja, ja. Also von daher auch da den Ausgleich zu finden und ich glaube, ja, das wären so meine Learnings. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights. Die allerletzte Frage, die wir jedem Gast noch stellen, welche 3 Menschen aus deinem Netzwerk oder die du kennst, würdest du uns empfehlen, wo du glaubst, das wären nochmal spannende Gesprächspartner für diesen Podcast?
Als erstes würde ich euch einen meiner Coaches empfehlen, Nicolas Pesch. Wahnsinnig interessanter Mensch, der von DAX-Vorstand bis zu mir damals Menschen coacht und unglaublich viel Erfahrung mitbringt und einen sehr, sehr bunten Hintergrund auch selber hat.
Mhm.
Die zweite Person wäre Stefanie Bösler vielleicht etwas ungewöhnlich. Die ist personalverantwortliche Geschäftsführerin einer anderen Agentur. Die könnte man jetzt als Konkurrentin sehen. Wir sehen uns aber nicht als Konkurrenten. Wir tauschen uns sehr viel aus und holen uns Tipps und Ideen gegenseitig. Und die dritte Person wäre Anja Jeremias, meine Geschäftsführungskollegin, die eben auch den Weg ähnlich wie ich gegangen ist in die Geschäftsführung und für unseren strategischen Einkauf verantwortlich ist.
Sehr schön. Judith, wir werden uns sehr freuen, deine Entwicklung die nächsten Jahre weiter zu beobachten. Vielen Dank, dass du so offen warst. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und alles Gute dir.
Ich danke dir.